श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भागवत गीता अथ तृतीय अध्याय कैपिटल द्राय। Im zweiten Kapitel deutet uns Bhagwan Shri Krishna die Merkmale des Verstands in Bezug auf den Yoga der Erkenntnis aus. Was für ein Verstand denn? Dass man den Krieg führen soll. Und auch, dass man beim Sieg zum Höchsten gelangen wird und sogar bei der Niederlage zur Gottähnlichkeit. Ein Gewinn folgt sicherlich. Es gibt keinen Schaden, weder beim Gewinn noch beim Verlust. Dann fügt er hinzu, höre nun das selber in Bezug auf den Yoga des selbstlosen Handelns. Mit diesem Verstand ausgerüstet, wirst du von den Fesseln der Wiedergeburt befreit. Darauf bringt er dessen Eigenschaften ans Licht. Er betont die auf diesem Pfad zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel, wünsche dir nicht die Früchte dieses Handelns. Handle ohne Interesse am Erfolg, dennoch verachte das Handeln nicht. Das wird dich von den Bindungen des Handelns befreien. Befreien wird es uns schon, aber wo wir jetzt stehen, das ist uns noch unklar. Also erschien dem Arjun der Yoga der Erkenntnis einfacher und von größerem Nutzen als der Yoga des selbstlosen Handelns. Er fragt, O Janardhan, wenn deiner Ansicht nach der Yoga des Erkennens besser als der Yoga des selbstlosen Handelns ist, warum zwingst du mich zu bösen Taten? Die Frage ist selbstverständlich und berechtigt. Nehmen wir an, es gibt zwei verschiedene Wege zu demselben Ziel und ihr wollt wirklich dorthin. Natürlich werdet ihr die Frage stellen, welcher Weg ist kürzer und einfacher? Fragt ihr nicht, so seid ihr keine Suchenden. Also fragt Arjun.
Jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana tat kim karmani ghore maam niyojayasi keshava.
O Janardan, du, der du deine Anhänger, Gläubigen segnest, warum zwingst du mich zu diesen bösen Taten, wenn du selbst den Yoga der Erkenntnis für besser hältst? Im selbstlosen Handeln erkennt Arjun die Grausamkeit. Denn hier ist man nur zum Handeln, aber nicht zu dessen Früchten berechtigt. Verachten soll man das Handeln auch nicht. Handle, die Meditation, das heißt, das Ziel ins Auge gefasst, wohin gehen. Wenn du beim Yoga der Erkenntnis die Niederlage erfährst, dann wirst du die Gottähnlichkeit erhalten und beim Sieg die Weltherrschaft. Übrigens muss man alles, das heißt den Gewinn und den Verlust, selbst abwägen. Darum ist der Yoga der Erkenntnis seines Erachtens einfacher. Also richtet er an Shri Krishna eine Bitte.
Vyamishreneva vakyena buddhim mohayasiva me tadekam vadanishchitya yena shreyohamapnuyam.
Durch deine doppeldeutigen Worte verwirrst du meinen Verstand und Geist. Du sollst eigentlich meine Geistesverwirrung beseitigen. Also entscheide dich zuerst und sprich dann zu mir, damit ich das Beste, die Erlösung finden kann.
Lokesmin dvividha nishtha pura prokta mayanagha jnana yogena sankhyana karma yogena yoginam.
Sri Krishna spricht, Satya-Yuga besteht aus 1728.000 Menschenjahren, Treta-Yuga aus 1296.000 Menschenjahren. O Arjun, du, der du frei von Sünden bist, vorhin habe ich dir zwei Wege der Wahrheitserkenntnis genannt. Mit vorhin meint er nicht das Satya-Yuga oder das Treta-Yuga, das heißt das chronologische erste oder das zweite Zeitalter, sondern was er in den letzten zwei Kapiteln schon erklärt hat. Für die Weisen gibt es den Pfad des Erkennens und für die Yogin den des selbstlosen Handelns. Handeln muss man auf jeden Fall. Das ist unumgänglich.
Na karmana manarambha naishkarmyam purushoshnute na cha sanyasana deva siddhim samadhigacchati.
O Arjun, du kannst nicht durch das Ablassen vom Tun das Allerhöchste erlangen. Noch kannst du den allerhöchsten Zustand, den Gottähnlichen, durch das Ablassen von dem schon in Angriff genommenen erreichen. Also wähle eins von den beiden und weihe dich dem Handeln. Oft wird hier auf dem Meditationspfad nach einer Abkürzung oder einer Ausflucht gesucht. Besser wäre es, wenn wir mit gar nichts anfangen, das heißt gar nicht handeln. Schwebt doch nicht in dieser Illusion. Sri Krishna beharrt auf dem Punkt, dass das Nichthandeln keineswegs als das selbstlose Handeln zu verstehen ist. Jenseits der guten oder schlechten Ergebnisse des Handelns kannst du stehen. Dieses Ziel kannst du jedoch auch nur durch das Handeln erreichen. Genauso oft sagen manche, wir sind Yogis der Erkenntnis. Wir brauchen gar nichts zu tun. Diese sind keine Wadenweisen, die unter dieser Illusion das Handeln aufgeben. Die Aufschiebung der schon angefangenen Tat kann nie zum Höchsten führen.
Nahi kaschit kshanamapi jatu tishtatya karma krit karyate yavashah karma sarva prakriti jair gunai.
Zu keiner Zeit, nicht mal für einen Augenblick, kann ein Mensch untätig bleiben. Denn jeder wird sich seinen natürlichen Anlagen entsprechend zum Handeln gezwungen sehen. Solange die Natur und die natürlichen Neigungen in uns bestehen, können wir dem Handeln nicht entsagen. In den Schloka 33 und 37 des vierten Kapitels sagt Sri Krishna, samt und sonders verschwinden die Handlungen beim Yoga der Erkenntnis. Der Funke der Erkenntnis macht all unser Handeln zu Asche. Aber hier sagt er, dem Handeln kann man sich nicht entziehen. Was sagt dieser Mahapurusha denn eigentlich? Er meint, natürlich gibt es ein Ende der Handlungen, aber erst nach dem ununterbrochenen Gebetsopfer. Es ergibt sich, dass man sich von den drei Gunas befreit, die Wahrheit erblickt und das Einssein damit erfährt, das heißt in ihm aufgeht. Erst jetzt wird man vom Handeln erlöst. Aber dies geschieht erst, nachdem die Tat vollbracht ist. Das Handeln steht über allem.
Karmendriyani sayamya ya aste manasa smaran indriyarthan vimudhatma mithyachara sa uchyate.
Keine Weisen, sondern Lügner und Heuchler sind die Törichten, die hartnäckig ihre Sinnesorgane in Zügel halten, aber sich in Gedanken an Sinnlichkeit laben. Dies beweist, dass auch zu Zeiten von Sri Krishna solche falschen Sitten alltäglich waren. Von der handlungswürdigen Tat fliehend, hielten viele Menschen das Bezähmen der Sinnesorgane für die höchste Tat. Und so behaupteten sie, sie wären Alleswisser, Vollkommener. Aber Sri Krishna nennt sie Heuchler. Dem Handeln kann sich keiner entziehen, weder der, der auf dem Pfad der Erkenntnis schreitet, noch der, der den Pfad des Tuns bevorzugt.
Yastu indriyani manasa niyamya arabhate arjuna karmendriyai karma yogam asakta savishishyate.
O Arjun, der Beste unter den Menschen ist der, der seine Sinne mit dem Herzen bezähmt hat. Wenn er nicht mal im Geist das Verlangen der Sinnesobjekte spürt und total davon befreit, mit dem Tatsinn den selbstlosen Yoga ausübt. Nun gut, jetzt sind wir uns im Klaren darüber, dass wir uns dem Handeln zu widmen und uns dementsprechend zu verhalten haben. Aber gleich taucht die Frage auf, welche Tat haben wir zu vollbringen?
Niyatam kuru karmatvam karma jayo ya karmanah sharira yatra pichate na prasiddheda karmanah.
O Arjun, führe deine dir zugewiesene und für dich bestimmte Tat aus. Das heißt, die Tätigkeiten sind unzählbar, aber von denen ist eine gewisse nur für dich bestimmt. Vollziehe die Tat. Das Handeln ist besser als das Nichthandeln. Denn, wie schon früher gesagt, auch eine winzige Tat kann dich von den großen Ängsten der Wiedergeburt befreien. Und eben darum ist dies die beste Tat. Handlungslos kannst du nicht mal deinen Körper aufrecht erhalten und deine Seelenreise wird nicht vollkommen sein. Unter Aufrechterhaltung des Körpers versteht man das körperliche Leben führen. Was heißen den Körper aufrechterhalten und das körperliche Leben führen? Was für ein Körperleben? Seid ihr nur Körper? Der Mensch strebt seit eh und je danach, in jedem Leben, in jedem Zeitalter, diesen Verlauf zu vervollständigen. Den abgetragenen Körper aufgebend, nimmt er einen anderen neuen an. Die ganze Welt ist ausnahmslos, von dem Ungeziefer bis zu dem Menschen, vom Brahma bis zu jedem Lebewesen zu diesem Wechsel gezwungen. Es ist doch eine Reise der Seele, wenn sie allerlei Körperwechsel durchmacht. Nur dieses oben erwähnte Handeln kann diese Wanderung beenden. Die Seelenreise ist ja nicht beendet, wenn die Seele noch wandert. Müsstet ihr auch nur ein einziges Mal wiedergeboren werden, so heißt es doch, ihr seid noch nicht so weit. Der Suchende ist noch unterwegs. Er wandert durch andere Körper. Die Reise ist erst mit der Ankunft am Ziel zu Ende. Nach dem Einssein mit dem Erhabenen braucht die Seele diesen Körperwechsel nicht mehr. Das bedeutet, dass das andauernde Wiedergeborenwerden und das Sterben hiermit zu Ende gekommen ist. O Arjun, mittels dieses Karma wirst du von dem Unheil der weltlichen Bindungen befreit. Das Handeln ist etwas, was dich von den weltlichen Fesseln loslöst. Nun möchte man gerne etwas über dieses gewisse, für uns bestimmte Handeln wissen.
Yajnyarthat karmanonyatra lokoyam karma bandhanah tadartham karma kaunteya.
O Arjun, das Werk als Opfer ist das Karma, das Handeln. Deine handelnde Bewegung ist Karma, das Opfer vollzieht. Wie wissen wir damit, dass nur eine gewisse Handlungsweise als Karma betrachtet wird? Werden denn die anderen Handlungen nicht Karma genannt? Sri Krishna sagt, nein, sie sind nicht als das Handeln zu verstehen. Alles, womit sich die ganze Welt außerhalb dieser Opferung befasst, verfestigt nur die Bindungen und nicht das Handeln. Das Handeln befreit uns von den weltlichen Fesseln. Im wahrsten Sinne bedeutet Karma das Werk als Opfer. Nur die Handlungsweise kann Karma heißen, die dieses Opfer vollzieht. Also, o Arjun, ohne dich von böser Gesellschaft zurückzuziehen, kannst du dein Handeln als das Opfer nicht vollziehen. Nun verstehen wir also, dass nur das Werk als Opfer die Bedingungen des Handelns erfüllt. Aber genau dies führt zu der nächsten Frage, nämlich, was ist denn dieses Opfer und wie soll man es vollbringen? Darum erklärt Sri Krishna nicht das Opfer, sondern seine Herkunft und seine Vorteile. Er bringt die Merkmale ans Licht. Erst im vierten Kapitel offenbart er die richtige, detaillierte Auslegung des Handelns und der Handlungsweisen, damit es wirklich zum Handeln kommt. Yogeshwar Sri Krishnas Beschreibungsstil macht klar, dass er vor der Darstellung des eigentlich Gemeinten seine Einzelheiten erklärt, damit in uns die Hingabe und das Vertrauen zu ihm und seinen Aussagen erwachen. Danach erläutert er diesbezüglich die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen. Zum Schluss expliziert er das Hauptprinzip. Nicht vergessen, Sri Krishna hat hier das zweite Merkmal des Handelns erörtert, nämlich, dass das hier gemeinte Handeln eine gewisse Handlungsweise fordert. Alle gewöhnlichen Taten und Tätigkeiten des Menschen heißen nicht Karma. Alles, was man unternimmt, heißt nicht Karma, sondern das hält den Menschen im Weltlichen gefangen. Im zweiten Kapitel hat er den Begriff zum ersten Mal erwähnt. Er beharrt auf seinen Eigenschaften und den in dieser Hinsicht zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen. Aber das Handeln selbst stellt er uns nicht dar. In diesem dritten Kapitel unterstreicht er den Punkt, dass niemand ohne zu handeln sein kann. Seinen natürlichen Anlagen gemäß und von ihnen gezwungen handelt man. Überdies gibt es die Scheinheiligen, die sich in Gedanken mit Sinnesobjekten befassen. Also, o Arjun, ziehe deinen Geist von den Sinnesobjekten zurück und handle. Aber die Frage besteht nach wie vor. Handle ja, aber wie? Sri Krishnas Antwort darauf ist, vollziehe deine für dich bestimmte Aufgabe. Nun entsteht die Frage, was eigentlich diese für uns bestimmte Aufgabe ist, vor der wir uns gestellt sehen. Da sagt er, dass das Werk als Opfer zu vollziehen ist. Unsere nächste Frage ist, was ist ein Opfer? In diesem Kapitel begnügt er sich mit der Auskunft über die Herkunft des Opfers. Im vierten Kapitel finden wir die schöne und spuckvolle Darstellung der Aufgabe, deren Vollführung als Karma gesehen wird. Diese Interpretation entschlüsselt die Gita. Wir unternehmen vieles außer dem Werk der Opferung. Manch einer ist Bauer und der andere Geschäftsführer. Der eine ist in führender Position und der andere ist Diener. Mancher nennt sich Intellektueller und der andere Arbeiter. Für den einen ist Sozialarbeit das Karma und für den anderen der Dienst am Vaterland. Diese Handlungen erkennen Sie als das selbstlose oder das selbstsüchtige Handeln. Aber Sri Krishna hält dies nicht für das wahre Handeln. Alles, womit man sich außerhalb der Opferung befasst, führt nur zu dem fesselnden und nicht zu dem auflösenden Karma. Die Vollführung des Opfers ist doch Karma. Aber hier beschreibt er nicht das Opfer, sondern seine Herkunft.
Sahayagya praja srishtva purovacha prajapati anena prasavishyadvam eshavostvishtakamadhu.
Der Schöpfer schuf vor allen Zeiten das menschliche Wesen zusammen mit der Opferung und sagte: Vollzieht dieses Opfer und gelangt zu mir. Lasst dieses Opfer euch eure Wünsche nach dem Einssein mit mir erfüllen und euch vor dem Übel schützen. Wer hat dieses Opfer zusammen mit den Menschen geschaffen? Der Herr über allen Menschen, Brahma. Wer ist Brahma? Der mit den vier Gesichtern und acht Augen, wie im Volksmund? Nein. Laut Sri Krishna gibt es außer dem Erhabenen keine andere höhere Gewalt als die Götter. Mit dem Brahma meint er denjenigen, der das Einssein mit dem Urschöpfer der Schöpfung erlebt hat. So ein Mahapurush ist Prajapati. Der Intellekt ist Brahma. Die Eitelkeit ist guten Verstandes Feind. Ohne sie ist der Geist großartig wie der tadellose Mond. In diesem Augenblick ist der Geist nur ein zum Ziel führendes Mittel. Durch die Worte des Mahapurush spricht doch nur der Erhabene. Mittels unaufhörlicher Verrichtung des wahren Gebets erlebt der Geist einen stetigen Aufschwung. Zum besseren Verständnis dieser Strophe verhelfen uns die Bedeutungen der folgenden Wörter. Kalpa. Ein Tag und eine Nacht Brahmas, Weltenzyklus und Weltenperiode. Brahmavid, der den Brahma erkennt, ein Erleuchteter, für den Gott wirklich geworden ist. Vidya, transzendentale Philosophie. Vidvar, ein Hochgesinnter, einer auf der zweiten Stufe. Vidvishta, ein Hochgelehrter, einer auf der dritten Stufe. Vidvarishta, ein Hochwürdigster, einer, der die höchste Erkenntnis des Göttlichen erfahren hat. Brahma Vidveta, ein Gelehrter auf einer hohen Verstandsstufe. Mit Hilfe dieser Wörter versuchen wir nun, den folgenden Absatz zu verstehen. Auf der ersten Stufe heißt der Verstand Brahmavid, das heißt, der Verstand, der den Brahma erkennt. Nach der Beseitigung der Schwächungen gelangt er allmählich zur Stufe des Brahmavidvar, das heißt des Hochgesinnten. Bei einem noch weiteren Aufstieg verfeinert sich der Verstand und erreicht dann den Zustand des Brahmavidvarishta, das heißt den Zustand des Hochwürdigsten. Nun ist der mit dem hochehrwürdigsten Verstand dazu berechtigt, anderen Menschen zum Aufstieg zu verhelfen. Das Höchstmaß des Verstandes erreichen die Brahma-Vidvarishta, das heißt diejenigen, die das Aufgehen im Brahma erlebt haben. Solche Hochwürdigsten weilen und bleiben stets im Urschöpfer der Urschöpfung. Der Geist der oben erwähnten Menschen ist auch nur ein Mittel zum Zweck und sie heißen deshalb auch Prajapati. Sie durchschauen den in der menschlichen Natur bestehenden Konflikt und schaffen das Werk der Gebetsopferung. Die Schöpfung des menschlichen Wesens und die der Gebetsopferung geschehen in demselben Augenblick. Vor all dem ist die Welt besinnungslos und untätig, das heißt vermögensohne und chaotisch. Die Gottesschöpfung ist uralt. Die natürlichen Anlagen bestehen, sind aber chaotisch und ungestaltet. Ehre dem Opfer passende Ordnung ist die wahre Schöpfung. Kalpa, ein Tag Brahmas. Als erstes schuf ein Mahapurush mit oben erwähntem hoch ehrenwürdigstem Verstand Im ersten Kalpa das menschliche Wesen zusammen mit dem Yajna, dem Werk als Opfer. Ein Vaidya, ein Arzt, macht und verschreibt auch ein Kalpa und macht damit die Menschen gesund. Noch andere verstehen unter Kalpa die Verjüngung des Körpers. In dem Fall sprechen sie natürlich von dem vergänglichen Körper. Der wahre Kalpa ist der, der den Menschen von der Krankheit namens Welt befreit. Mit dem Anfang des Gebets kommt auch der Anfang dieses befreienden Kalpa zustande. Bei Beendigung des Opfers ist auch dieser Kalpa vervollständigt. Vor dem Gebet sammelten die im Urschöpfer weilenden, gottähnlichen, hochwürdigen Menschen die Gebetsschöpfung mit den dem Gebet passenden Keimen zusammen und sprachen: Möget ihr durch dieses Gebetsopfer zum Aufstieg gelangen. Was für ein Aufstieg! Wird aus unserer Hütte ein Haus werden? Kann uns das eine Gehaltserhöhung versichern? Nein, das Gebet als Opfer wird nur unser Streben nach dem Ziel verstärken. Unser Ziel ist das Einssein mit dem Allerhöchsten. Das Werk als Opfer verwirklicht unser Streben nach dem Erhabenen. Nun möchte man gerne wissen, ob dieses Gebet uns sofort oder nach und nach zum Ziel bringen wird.
Devan bhavayatanena te deva bhavayantuva parasparam bhavayantah shreya paramavapsyatha.
Trage zum Aufstieg der Götter durch dein Opfer bei, denn dadurch vergrößerst du dein göttliches Vermögen. Dafür werden dich die Götter segnen. Auf diese Weise, beiderseitig begünstigend, erreiche das Allerbeste, wonach nichts mehr zu erhalten und erreichen übrig bleibt. Erreiche das höchste Wohlergeben. Jedes Opfer, jede Gabe für die Gottheit, später wird dieses Opfer die Gebetsweise heißen, wird das in uns keimende göttliche Vermögen wachsen lassen. Der Allerhöchste ist nur Gott. Das Vermögen, das für uns das Aufgehen in dieser Hoheit vorantreibt, besteht aus unseren angeborenen Eigenschaften. Dieses göttliche Vermögen verwirklicht für uns den Allerhöchsten. Deshalb heißt es ja auch göttlich. Göttlich sind weder Steine noch Gewässer. Laut Sri Krishna sind sie nicht. Weiter sagt er:
Ishtan bhogan hivo deva dasyante yajna bhavita tair dattana pradayebhyo yo bhunkte stena eva sah.
Von derselben Abstammung wie die Götter sind die Yajna, die Werke als Opfer. Sie, nur sie, werden euch die gottähnlichen und den ewigen betreffenden Genüsse schenken. Sonst aber nichts. Da habt ihr keine Wahl. Wahrlich ist ein Dieb der, der diese Gottesgaben, ohne sie zu vermehren und zu verteilen, alleine genießt. Was kann er genießen, wenn er noch nichts erhalten hat? Aber er behauptet doch, er sei vollkommen, gelehrter, weiser. So ein Prahler weicht diese ihm zugewiesenen Aufgabe aus. So einer ist sicherlich ein Dieb und kein Gewinner. Und was erhalten die Sieger?
Yajna-shishtashina santo Muchante sarva kilpishai Bunjate te tvagham papa Ye pachantyatma karana.
Von allen Schwächungen losgelöst, werden die guten Weisen die Überreste der Opfernahrung zu sich nehmen. Der Augenblick der Vervollkommnung ist die allmählich durch die Opferung gewonnene Zeit. Der Yajna ist vollständig. Übrig geblieben ist der gottähnliche Brahma. Brahma ist die Nahrung. Genau das sagt Sri Krishna mit anderen Worten. Der geht im Höchsten auf, der die durch den Yajna entstandenen Überreste der Nahrung zu sich nimmt. Aber hier sagt er, selbst wenn nur die Überreste der Nahrung, nicht die ganze, von dem Yajna zu sich nimmt, der wird von allen Sünden befreit. Die Guten werden befreit, aber die Abtrünnigen verdauen alles mit ihrem aufgrund der Verblendung erhaltenen Körper. Diese nehmen Sünden zu sich. Sie sind auch denselben Weg gegangen. Sie beteten auch, verstanden und errichteten das Gebet, schritten auch voran, aber wonach sie sich sehnten, war nur der körperliche Genuss. Ihr Wunsch wird natürlich erfüllt, aber nach der Befriedigung ihrer Sehnsucht werden sie sich genau dort befinden, wo sie eben den ersten Schritt getan hatten. Kann es einen größeren Verlust als diesen geben? Wenn der Körper vergänglich ist, wie lange werden dann die Genüsse anhalten? Trotz ihres Gebets nehmen diese Menschen nur Sünden zu sich. Der Dumme schüttet den Nektar aus und nimmt das Gift zu sich. Vernichtet wird er nicht, aber aufsteigen wird er auch nicht. Deshalb legt Sri Krishna einen hohen Wert auf das selbstlose Handeln. Soeben hat Sri Krishna gesagt, dass das Opfer zu dem Allerhöchsten führt und die Mahapurush dieses Werk vollführen. Aber warum wird die Menschheit von diesen Mahapurush erschaffen? Darauf sagt er,
Annad bhavanti bhutani Parjanyadanna sambhava Yagyad bhavati parjanyo Yagya karma samudbhava Karma brahmodbhavam vidhi Brahmakshara samudbhavam Tasmat sarvagatam brahm nityam yagye pratishtitam.
Die Nahrung erzeugt alle Lebewesen. Die Nahrung ist der Brahma. Den Nektar namens Brahma ins Auge gefasst, tun die Menschen den ersten Schritt. Der Regen erzeugt die Nahrung. Gemeint ist hier nicht der durch die Wolken erzeugte Regen, sondern ein Guss der Gottessegnung. Die Anhäufung der geleisteten Werke als Yajna ergießen sich in Form der Segnung. Was heute das Gebet heißt, wird morgen zum Lohn werden. Das ist der aus dem Yajna entsprungene Regen. Hätte man durch das Aussprechen des Wortes Swaha eines rituellen Rufes nach jeder Darbringung einer Opfergabe Regen verursachen können, so wären keine Wüsten auf der Welt zu finden gewesen. Sie wären alle schon längst furchtbar gemacht worden. Diesen Regen erhalten wir als Lohn nach dem Opferwerker. Die Karma erschaffen diesen Yajna und es sind auch nur dieselben Karman, die ihn vervollständigen. Erkenne das in den Veden verwurzelte Karma. Die Veden sind die Aussprüche der gottähnlichen und im Erhabenen weilenden Mahapurush. Ein Veda ist ein am Leib erlebtes Fühlen des Unbekannten und keine Sammlung von geschriebenen Gedichten. Erkenne, dass die Veden selbst von unzerstörbaren Erhabenen abstammen. Nur ausgesprochen wurden sie von den guten, großen, weisen, schon in ihm aufgegangenen Seelen, die schon das Einssein mit ihm erlebt haben. Durch diese Seelen spricht Gott. Deshalb heißen die Veden auch Apaurushya, von keinem Menschen abstammend. Sie stehen über allen Menschen. Wie fanden die Mahapurush die Veden? So erkenne, sie kamen von dem Unzerstörbaren. die mit ihm Vereinten dienen nur als Mittel. Er offenbart durch sie, denn durch den Yagya wird nur er wahrgenommen. Im Zeitraum der Entsagung erlebt ihn der Geist. Das bedeutet, dass der allegegenwärtige, unzerstörbare und unvergängliche Erhabene stets im Yagna weilt. Nur durch den Yagya ist er zu erfahren. Dasselbe betont Sri Krishna.
Evam pravartitam chakram nanuvartayati hayah aghayurindriya ramo mogham partha sajivati.
O Partha, wer in Menschengestalt geboren, dieses auf diese Weise in Gang gesetzte Rad der Opferung nicht weiter bewegt, das heißt, wer zum Wachstum des göttlichen Vermögens die Förderung der Götter und seine eigene Förderung durch die Götter nicht betätigt, so ein in den Sinnesobjekten Versunkener lebt umsonst. Brüder, Sri Krishna erwähnt das Wort Karma im zweiten Kapitel. In diesem Kapitel stellt er die Handlungsweise dieses Karman dar, das heißt Yajna. Das Werk als Opfer ist Karma, sagt er. Was man außerdem noch unternimmt, führt nur zu den weltlichen Bindungen. Ziehe dich von böser Gesellschaft zurück und handle. Er bringt die Merkmale des Yajna ans Licht und fügt hinzu, dass der Yajna aus Brahma entsprungen ist. Die vom Brahma Erzeugten setzen sich die Nahrung als Ziel und verrichten das Yajna. Das Yajna entspringt aus dem Karma. Karma aus den formlosen Veden. Er sagt auch, dass die Verfasser der Veden selbstverständlich die oben erwähnten Mahapurush gewesen sind. Ihr Menschsein ist im Brahma aufgegangen und übrig geblieben ist nur der Unvergängliche, der Erhabene. Aus dieser Perspektive betrachtet stammen die Veden vom Allerhöchsten. Der Allergegenwärtige, der Erhabene, währt für immer im Yajna. Wer in der Menschengestalt geboren dieses auf diese Weise in Gang gesetzte Rad nicht weiter bewegt, der lebt umsonst. Das bedeutet, dass dieses gewisse Karma ein derart besonderes Vermögen ist, wodurch man nicht am Sinnengenuss, sondern am immerwährenden Glück teilhaftig wird. Übrigens, Sri Krishna hat noch nicht gesagt, was eigentlich dieses Yajna ist. Soll man stets Yajna verrichten? Oder kommt es irgendwann mal zu einem Ende? Yogeshwar Sri Krishna beleuchtet dies.
Yastvatmaratirevasya Atmatriptascha manavah Atmanyevacha santushta Tasya karyam na vidyate.
Wer sich selbst erkennend mit seinem Selbst zufrieden in seinem Selbst meditiert, für so einen Menschen gibt es kein weiteres Tun mehr. Das ist unser Ziel. Denn was könnte man jetzt nach der Bewusstwerdung des unausdenkbaren, ewigen, immerwährenden und dem Seelenbewusstsein ausfindig machen? So ein Mensch bedingt jetzt weder das Tun noch das Beten. Der Gott und die Seele sind sinnverwandt. Sie sind ein und dasselbe. Er beschreibt das ferner.
Naiva tasya krite nartho na krite neha kaschana na chasya sarva bhuteshu kaschidarthavyapashrayah.
Weder das Ausführen noch das Unterlassen von Taten kann von Vor- oder Nachteil sein, wohingegen vorhin beide unentbehrlich waren. Denn er hat selbst auf der ganzen Welt gar nichts zu wünschen. Die Seele ist unvergänglich, uralt, unausdenkbar, unverändert und unzerstörbar. Diese Tatsache bewusst, wird er jetzt in seinem Selbst versunken, mit sich selbst befriedigt und satt. Wenn es keine weitere höhere Gewalt gibt, wonach sollte man jetzt suchen? Was könnte man da finden? So ein Mensch erleidet keinen Verlust beim Unterlassen des Handelns, denn der Geist, dem durch Schwächungen imponiert werden kann, ist nicht mehr. Er hat nun zu keiner Zeit und in keinem Zeitalter, weder in der Außenwelt noch bei den inneren Entscheidungen etwas zu tun. Sein Höchstinteresse lag an dem Ewigen. Zu ihm gelangt, sind die anderen Interessen nutzlos geworden.
Tasmadasakta satatam karyam karma samachara asakto yacharan karma paramapnoti purusha.
Um zu diesem Zustand zu gelangen, handle ohne Interessen und unaufhörlich. Leiste dein Bestes und verrichte das handlungswürdige Tun. Das dir zugewiesene Handeln und das Tun als Werk sind ein und dasselbe. Zum Handeln gibt er einen weiteren Anstoß.
Karmanaiva hi samsiddhim asthita janakadayah lokasangrahamevapi sampashyan kartumarhasi.
Janak soll hier nicht als Herrscher Janak verstanden werden. Wortwörtlich bedeutet Janak Erzeuger, Vater. Yoga ist unser Vater, unser Erzeuger. Er gibt euch eure wahre Gestalt, das heißt, ruft euch im wahrsten Sinne des Wortes ins Leben und misst eurem Dasein Bedeutung bei. Ein mit Yoga verzierter Mahapurusha ist ein wahrer Erzeuger. Viele Gelehrte wie Janak haben die Vollkommenheit, das heißt den Höchsten, durch das Handeln, das Werk als Opfer erreicht. Aber nach der Vollkommenheit handelten sie im Interesse der ganzen Menschheit. Das Handeln solcher Mahapurusha ist auf das Wohlwollen der Menschheit bedacht. Auch dir ist die Aufgabe eines solchen Volkshelden bzw. Menschheitsretters zugewiesen. Also sollst du auch wie diese Helden ein Held werden und im Interesse der Menschheit handeln, nachdem du das Ziel erreicht hast. Warum? Denn Sri Krishna hat doch vor kurzem gesagt, weder das Ausführen noch das Unterlassen der Taten kann für einen Mahapurusha von Vor- oder Nachteil sein. Dennoch handelt er unermüdlich im Interesse der Menschheit.
Yadyadacharati Shrestah Tattadevetaro Janah Sayat Pramanam Kurute Lokastadanuvartate.
Das Volk verhält sich die Taten der guten Helden nachahmend. Das Volk nimmt ihr mustergültiges Handeln als Beispiel und leistet diesem Handeln Folge. Zuerst beschreibt Sri Krishna die Lebensweise eines mit sich selbst Zufriedenen. Dazu erklärt er auch, dass so ein Mensch weder mit dem Unternehmen noch mit dem Unterlassen der Taten Vor- oder Nachteile erzielt. Anschließend erzählt er davon, dass sich sogar Gelehrte wie Janak an das Handeln hielten und einen festen Glauben hatten. Es wird hier unterschwellig verdeutlicht, dass auch er sich als ein solcher Mahapurusha betätigt.
Name Parthasti Kartavyam त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि.
O Partha, in keiner der drei Welten ist etwas meine Pflicht. Früher hat errötet. In keinem Zeitalter sind die Mahapurush zu Taten verpflichtet. Hier sagt in keiner der drei Welten ist etwas meine Pflicht. Außerdem gibt es nichts Erhaltenswürdiges, was ich zu erhalten wünschen sollte. Dennoch betätige ich mich am Handeln. Warum?
यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः.
Denn wenn ich nicht andauernd handeln sollte, so würden alle Welten vom Wege abgeleitet und nur meinem Beispiel folgen. Will damit sagen, dass ihm zu folgen auch falsch ist? Sri Krishna sagt, ja.
Utside yurime loka nakuryam karma chedaham sankarasya cha kartasyam upahanyami mah praja.
Wenn ich nicht behutsam handle und wenn alle Welten demzufolge in Sünde fallen würden, dann würde es heißen, dass auch ich zu der Kastenvermischung beitrage, was ferner bedeuten würde, ich, Sri Krishna, sei der Vernichter und der Zerstörer der ganzen Welt. Wenn ein im Erhabenen Aufgegangener sich nicht stets und behutsam im Gebet übt, so wird die ganze Gesellschaft, Welt, ihm nachahmend zugrunde gehen. Handelt nicht, so erleidet anscheinend keinen Verlust. Denn hat Kraft seiner Gebetsopferung den handlungsbefreienden Zustand erreicht. Aber die Gesellschaft hat nicht mal damit angefangen. Der Mahapurush handelt um seine Nachfahren willen. Ich handle auch. Wir schließen daraus, dass auch Sri Krishna ein Mahapurush ist und keine bestimmte von Himmel gekommene göttliche Hoheit. Sagt, ein Mahapurush handelt im Sinne des Wohlwollens der ganzen Allgemeinheit. Ich handle auch. Sollte ich nicht handeln, so würde ich die ganze Menschheit zugrunde richten, denn alle würden das Handeln unterlassen. Der Geist ist sehr unstet. Wünscht sich alles, außer dem einen. Das heißt, der Gebetsverrichtung. Sollten die Gottähnlichen vom Gebet ablassen, so würden die anderen sie nachahmend damit aufhören. Sie würden sich so herausreden, dass auch die sogenannten Mahapurush kein Gebet verrichten. Betelnuss essen, sich parfümieren, und wie alle anderen naiven Menschen reden. Und so, sich herausreden, würden sie auch das Handeln unterlassen und zugrunde gehen. Sri Krishna sagt, sollte ich nicht handeln, so würden alle vom Wege abgeleitet. In dem Fall würde ich die Rassenunreinheit ausgelöst haben. Dass die Kastenvermischung und die Rassenunreinheit durch den Niedergang der Frauen entstehen soll, das haben wir gehört und gesehen. Genau das war auch Arjuns große Sorge, dass der Niedergang der Frauen zur Kastenvermischung führen würde. Aber Sri Krishna sagt, wenn ich nicht handle, würde ich als der Auslöser der Kastenvermischung und Rassenunreinheit gelten. Eigentlich gehört die Seele wahrlich dem Urelement Gott an. Die Rassenunreinheit entsteht, wenn man sich von seiner immerwährenden Urangehörigkeit entfernt. Falls der zu seinem Ursprung Angelangte seinen Taten ausweicht, wird die Allgemeinheit ihn nachahmend vom Wege abgeleitet zerbrechen. Sie wird sich wegen ihrer angeborenen Natur verirren. Die Keuschheit einer Frau und die sogenannte Rassenhygiene, Reinheit, sind Teil einer Gesellschaftseinrichtung, die ihrerseits auch das Recht des Einzelnen versichert. Die Gesellschaft benötigt das auch. Aber die Sünden der Eltern wirken sich ganz und gar nicht auf die Gebetsopferung der Nachfahren aus. Nur durch deine eigene Tüchtigkeit wirst du drüben ankommen. Zu den bekanntesten Mahapurush zählen unter anderem Hanuman, Vyas, Vaishishta, Narad, Sukdev, Kabir, Jesus und so weiter. Aber mit der gesellschaftlichen Rassenangehörigkeit wollten sie nichts zu tun haben. Die während ihrer Vorgeburten verrichteten Karmen liegen der Seele bei ihrer Wiedergeburt bei. Sri Krishna sagt, was man in dieser Geburt mit Sinnen leistet, mit den Karmen ausgestattet, nimmt die Seele, den Abgetragenen aufgebend, den neuen Körper an. Worin ist hier die Leistung und der Beitrag der gebärenden Eltern zu sehen? Das Voranschreiten der Eltern bleibt dadurch unverändert. Gemeint ist damit, dass der Niedergang der Frauen zu keinerlei Rassenunreinheit führt. Wenn man sich mit seiner angeborenen Natur abgibt, sobald man sich von seinem Urzustand entfernt, statt sich seinem Urzustand anzunähern, entsteht die Rassenunreinheit. Um der Allgemeinheit den richtigen Weg zu zeigen, wenn dieser oben erwähnte Mahapurush nicht regelrecht und total davon überzeugt handeln, würden sie zu vernichten aller Völker. Das wahre Leben, wahrlich gelebt haben, heißt auf dem Meditationspfad voranschreitend zum Ewigen gelangen. Das Sterben dahingegen heißt, sich in der Natur versenkend in die Irre gehen. Leitet ein Mahapurush das Volk mit seinem gewonnenen Verstand nicht zum guten Pfad, so soll dies als eine Gewaltanwendung auf das Volk gelten. Und die Gewaltlosigkeit ist, wenn er das Volk vergeistigt. Laut Gita vergeht nur der Körper, das ist auch nur der Wechsel des vergänglichen Körpers. Also soll das Vergehen der Körper nicht als Gewaltanwendung bezeichnet werden.
Sakta karmanya vidvanso yatha kurvanti bharata kuryad vidvans tatha saktah chikir shurloka sangraham.
O Bharat! Wie die Unwissenden in ihren Begierden versunken handeln, genauso beflissen sollen auch die Wissenden uneigennützig das Volkswohlwollen in Erwägung ziehend handeln und damit im Herzen des Volkes den Gefallen am selbstlosen Handeln wachzurufen. Wir sind trotz unserer Kenntnisse vom Yajna und den Yajna-Bedingungen noch unwissend. Diese Kenntnis versichert uns das unmittelbare Bewusstsein. Auch nur bei der kleinsten Entfernung von Erhabenen herrscht die Unwissenheit, woraus wiederum die Liebe zu den irdischen Dingen entspringt. Der Unwissende betätigt sich mit genauso großer Widmung in seinen Begierden wie ein Weiser. Aber der Weise handelt uneigennützig und selbstlos, ohne Verbindungen. So ein Vollkommener muss auch handeln, aber im Interesse des Volkswohlwollens und für das Wachstum des göttlichen Vermögens, damit das Volk seinem Beispiel nacheifern kann.
Na buddhi bhedam janayed agyanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yuk.
Ein Weiser soll den Geist, der in Sinnesobjekten weilenden, nicht weiter verwirren. Das heißt, er hat darauf aufzupassen, dass keine ihrer Tätigkeiten im Herzen der Nachfahren Verachtung hervorrufen. Der mit dem allerhöchsten Zustand Gesegnete soll handelnd die anderen zum Handeln anregen. Mein verehrter Guru Maharaj stand gewöhnlich 2 Uhr nachts auf und begann zu husten. Um 3 Uhr weckte er seine Schüler mit diesem Ruf auf: Wacht auf, o Erdenkinder! Während sich die Schüler mit dem Gebet abgaben, legte er sich hin. Bald saß er wieder im Bett und sagte: Ich schlafe nicht, sondern meditiere in meinem Atem. Ein veralteter Körper empfindet Schwierigkeiten beim Sitzen. Deshalb bleibe ich liegen. Aber ihr müsst aufrecht sitzen und meditieren. Das ist eure Pflicht, die Pflicht jedes Meditierenden. Wie der ununterbrochene Ölfluss sollt ihr den ununterbrochenen Atemzug halten lernen. Es sei denn, eure aus irgendeinem Anlass abgelenkte Konzentration verursacht eine Unterbrechung. Den Atmen verglich er mit dem ununterbrochenen Fluss des Öls in die Ölwanne bei der Ölgewinnung. Mein Atem ist stabil wie ein Stock. Deshalb meine ich, dass sich ein Meister mustergültig verhalten soll. Dem Unterrichteten geht das Verrichten vor. Also soll ein mit dem Ewigen eins gewordener seinen Taten verrichtend die anderen Meditierenden zum Handeln anspornen. Auch die Meditierenden sollen, sei es einer auf dem Pfad des selbstlosen Handelns oder auf dem Pfad des Erkennens, mit totaler Hingabe beten, dabei aber nicht selbstgefällig werden. Nun die Fragen: Wer betätigt sich und wer verursacht die Taten? Da sagt Sri Krishna:
Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashah ahankara vimudhatma kartahamiti manyate.
Bei allen Karmen, vom ersten bis zum letzten, sind nur die in unserer Natur bestehenden Anlagen am Werke. Aber der durch Eitelkeit verwirrte Mensch will selbst der Täter gewesen sein. Woran sollen wir erkennen, dass die Gebete mittels natürlichen Anlagen verrichtet werden? Wer hat das erkannt? Er antwortet:
Tattvavittu Mahabahu Gunakarma Vibhagayoho Guna Guneshu Vartante Iti Matvana Sajjate.
O Mahabahu, die vom allerhöchsten Element Wissenden haben die Aufteilung des Werkes und der Anlagen erkannt. Sie setzen ihre Kenntnis zwar in die Tat um, aber keinesfalls lassen sie sich in ihre Rolle als Täter der Werke oder der Anlagen versenken. Dies ist nichts anderes, als das wahre Element zu sehen. Es zählt nicht zu den 5. oder 25. das heißt aufzählbaren Elementen. Laut Sri Krishna gibt es außer dem Ewigen kein anderes Element. Über alle Guna hinaus, jenseits aller Guna, können die im Erhabenen Weilenden unsere unter dem Einfluss der 3 Guna geleisteten Karman wahrnehmen. Einer mit Tamas-Guna ist ein Mussischgänger, ein Taugenichts. Einer mit Rajoguna gibt sich mit der bloßen Hingabe ab. Ein Auf- und Abstieg kümmert ihn nicht. Seines Erachtens ist das die Aufgabe des Erhabenen. Für den Weisen mit Satguna spielen weder die Werke noch die Ergebnisse eine Rolle. Das Handeln sowie die Handlungsweisen sind für ihn Gottesgabe. Unaufhörlich handelnd ist er weder stolz auf seine Taten noch eitel wegen derer Ergebnisse.
प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालये.
Von den Erscheinungsformen der Natur verzaubert, haften sie an den ihnen gewinnbringenden Handlungen. Aber die erfahrenen Weisen sollen diese halbwissenden, trägen Menschen nicht vom Wege abkommen lassen. Sie sollen nicht entmutigt, sondern eher ermutigt werden. Denn nur durch das Handeln können sie den Zustand des Nichthandelns erlangen. Die Meditierenden auf dem Pfad der Erkenntnis sollen sich und ihre Kräfte abwägen und dies ohne Eitelkeit zur Kenntnis nehmen, dass ihre Handlungen aus ihren natürlichen Anlagen entsprungen sind. Zur Vollkommenheit gelangt, sollen sie an ihren Taten nicht mehr haften bleiben. Ein Karma-Yogi entzieht sich der Analyse zwischen Guna und Karma. Denn er hat mit totaler Ergebenheit nur zu handeln. Den Rest soll er seinem Ideal überlassen. Die Veränderungen bzw. die allmählichen Verbesserungen an seinen Anlagen sind, seines Erachtens, auch Gott zu verdanken. Sogar das Verrichten seiner Taten vollzieht sich nur durch Gottes Gnade. Der Stolz eines Werkverrichters oder Besitzers berührt ihn nicht. Er handelt stets. Nun geht Sri Krishna zurück zum Thema Krieg und wie dies alles damit verbunden ist.
Mai sarvani karmani sanyasya adhyatma cetasa निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर.
Also, O Arjun, kämpfe mit deinem Innersten, deinem Geist trotz, bietend, meditierend, alle deine Tätigkeiten nur mir widmend, ohne Wünsche, ohne Bindungen, ohne Sorgen. Natürlich möchten wir nun gerne wissen, warum derjenige überhaupt zu kämpfen hat, der schon in Meditation versunken ist, der gar keine Wünsche mehr hat, der an seine Taten nicht angekettet ist und beim Misserfolg unberührt bleibt. Wenn dieser befreite Geist sich nur auf sich konzentriert, womit und warum soll er kämpfen? Wen gibt es da zu bekämpfen? Der eigentliche, wahre Kampf findet statt, sobald ihr zur Meditation schreitet. Auf dem Kurufeld bestehen die sogenannten Feinde wie Lust und Wut, Neid und Liebe, Hoffnung und Sehnsucht, das heißt die dämonischen Eigenschaften des Menschen. Sie veranlassen diesen Krieg, diesen Konflikt. Sie bereiten uns unüberwindbare Hindernisse. Das Beseitigen dieser Hindernisse ist der Krieg. Deshalb unterstreicht Sri Krishna:
Ye me matamidam nityam anutishthanti manavah shraddhavanto nasuyanto.
O Arjun, wer keinen Mangel an Einsicht hat und sich total hingebend dieser meiner Anweisungen zum Kampf befolgt, der wird von allen Taten erlöst. Dieser Trost Sri Krishnas ist für keine speziellen Religionsanhänger wie Hindus, Christen oder Muslim usw., sondern für die ganze Menschheit bekommt. Sein Befehl lautet: Kämpfe. Ist dieser Befehl etwa nur für Krieger bestimmt? Denn zu seinem Glück befindet sich Arjun in einer Kriegsordnung aufgestellt. Ihr habt aber keine Krieger zu führen. Was sucht ihr in der Gita? Denn dieser Rat scheint nur für einen Krieger zu sein. Nichts desgleichen. Diesen Krieg gibt es in unserem Inneren. Hier kämpfen das Feld gegen den Feldherrn, das Wissen gegen die Unwissenheit, Dharma gegen Kuru. Je stärker ihr euren Geist widerlegt, desto stärker stellen sich die dämonischen Eigenschaften gegen euch auf. Greifen euch an. Wir führen unseren Kampf gegen diese Gebrechen. Wer sich unverzweifelt und mit Hingabe betätigt, der wird von allen Handlungen und Wiedergeburten völlig erlöst. Und was geschieht dem, der nicht handelt? Er sagt:
Ye tvetadabhyasuyanto nanutishthanti me matam sarvagyana vimudhanstam vidhinashtana cetasah.
Wer uneinsichtig wegen Verblendungen machtlos geworden, meine Anweisungen verachtet, das heißt, wer sich nicht meinen Anweisungen entsprechend verhält, meine Anweisungen sind, dass er sich mir widmet, ungebunden, unbesorgt, nur in Meditation versunken. Erkenne so einen Menschen als einen, der sich auf dem Pfad der Erkenntnis verlaufen hat und der vom Heil abgeleitet ist. Wenn das der richtige und wahre Pfad ist, warum verhält man sich nicht dementsprechend?
Sadrisham cheshtate svasyah prakriter jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kinkarishyati.
Durch unsere angeborenen Neigungen angetrieben handeln wir. Ein weiser Seher handelt seinen Anlagen gemäß und die anderen Lebewesen gezwungen durch ihre angeborene Natur. Man handelt unter dem Einfluss seiner Natur. Jeder besitzt die Macht zur Selbsterkenntnis. Keine außenstehende Macht verursacht hier etwas. Bei denen kommt es nie zu etwas Würdigem, die Schwächungen wie Liebe, Sorge, Hoffnung, mit anderen Worten, die Bindungen und Neid nicht aufgeben können. Um das besser zu erklären, nennt er noch einen weiteren Grund.
Indriyasyendriyasyarthe ragadveshau vyavasthitau tayornavashamagachet.
In den Sinnen und den Sinnesobjekten weilen Liebe und Hass, Zu- und Abneigungen. Sie sollen auf dich keinen Einfluss ausüben, denn auf unserem glückbringenden Pfad der Erlösung treten sie wie unsere größten Feinde auf. Sie zerstören unsere Konzentration. Der Feind keimt in uns. Mit wem sollten wir außerhalb kämpfen? Unser Feind weilt in den Genüssen der Sinne, in den Gedanken an die Sinne. Er sitzt in unserem Innersten. Also wird dieser innere Krieg auf dem Felde unseres Körpers zwischen den göttlichen und dämonischen Eigenschaften, das heißt zwischen dem Wissen und der Unwissenheit geführt. Diese Eigenschaften bilden die zwei Seiten der Maya. Die Kriegführung beinhaltet, diese Eigenschaften durchschauen, durchsichtig machen. Die göttlichen Eigenschaften verfestigen und die dämonischen besiegen. Nach der Niederlage benötigt man auch die göttlichen Neigungen nicht mehr. Mit dem Anblick der Urform vergehen auch die göttlichen Eigenschaften. Sie gehen in der Urform ein. Dies alles ist nur durch die Meditation möglich. Der Sieg über Liebe und Neid und so weiter dauert an. Deshalb geben viele Meditierende den Meditationsprozess auf und beginnen den Mahapurush nachzueifern. Sri Krishna warnt uns davor.
श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह.
Die Fähigkeit, das heißt das Können eines Anfängers, ist nicht mit dem eines sich schon seit 10 Jahren Betätigenden gleichzusetzen. Ahmt der Anfänger den Fortgeschrittenen nach, so wird er vernichtet. Das erklärt er. Es ist viel besser, wenn wir in Übereinstimmung mit unseren Fähigkeiten und nicht mit denen eines anderen handeln. Jeder ist nur zu der ihm zugewiesenen Aufgabe verpflichtet. Wer seinen Pflichten entsprechend handelt, wird eines Tages sicher so weit sein. Sollten wir unsere Pflichten erfüllend sterben, so wird es auch zu unserem Heil führen, denn unsere Aufgabe können wir in unserer neuen Geburt wieder aufholen. Die Seele ist unsterblich. Ihre Denkweise unterzieht sich bei diesem Körperwechsel keiner Veränderung. Bei der Nachahmung der Großen aber wird der Nachfolger verängstigt, denn die Angst weilt in uns und nicht im Erhabenen. Unsere innere Natur wird uns einkreisen. Die Verblendung wird sich verdichten. Auf diesem Pfad der Meditation häufen sich die Nacheiferer. Mein verehrter Guru Maharaj vernahm einmal eine Offenbarung, dass er sich nun in Anusuya aufhalten soll. Also kam er von Jammu nach Chitrakoot herunter und hielt sich im dichten Wald von Anusuya auf. Viele Sadhu kamen oft vorbei. Einer von ihnen beobachtete, dass Paramhans unbekleidet lebte und dennoch verehrt wurde. Also warf er auch sein Ledentuch weg, gab seine Wasserschale einem anderen Sadhu und wurde Digambar. Digambar, eine Sekte, deren Anhänger unbekleidet lebten. Nach einer Weile bemerkte er wieder, dass Paramhans beim Reden mit den anderen sie auch schimpfte. Mein Maharaj wurde dazu aufgefordert, eine strenge Disziplin zu wahren. Unseren Guruji nachahmend begann auch er zu schimpfen, aber die Leute gaben ihm auch schlagfertige Antworten zurück. Er klagte nun, bei ihm schweigen sie, aber bei mir geben sie zurück. Nach ein paar Jahren kam er wieder zurück. Zu seiner Überraschung sah er unseren Guruji auf der Matratze sitzen und sich Luft zu fächeln. Einige schwangen ihm sogar den Federwedeln hin und her. Gleich bestellte er sich auch im Wald ein Podium mit Matratzen und auch noch 2 Männer zum Hin- und Herschwenken des Wedels. Jeden Montag kam es zu einem großen Gedränge von Menschen. Im Wald fand die Segnung eines Sohnes zu 50 Rupees und einer Tochter zu 25 Rupees statt. Aber so ein Glück dauert nicht ewig. Du hast keine Chancen. Am Ende wird sich dir alles enthüllen. Hier gilt das Nachahmen nicht. Jeder soll, wie es ihm geziemt, handeln. Und was ist meine eigene Pflicht? Im 2. Kapitel erwähnt Sri Krishna zum ersten Mal das Wort. Er sagt: Erkenne deine eigene Pflicht und stell dich bereit zum Kampf. Für einen Kshatriya gibt es nichts Besseres. Von seiner Abstammung her ist Arjun Kshatriya. Sri Krishna sagt, für einen Brahmanen sind die Vedensprüche wie ein winziger Teich für das Meer. Wachse über die Veden hinaus und sei Brahmanen. Wir sollen daraus schließen, dass unsere Anlagen unbeständig sind. Hier betont er, lass dich durch Neid und Liebe nicht fesseln. Entfessle dich. Deine eigene, nur für dich bestimmte Aufgabe steht über allem. Das heißt doch nicht, dass wir uns wie Brahmanen ankleiden sollen. Diesen Pfad der Karmen hat der Mahapurush Sri Krishna in vier Gruppen eingeteilt, nämlich die niedrigste, die mittlere, die bessere und die beste Gruppe. Die Gruppenangehörigen werden jeweils ihren Stufen und Handlungen gemäß Shudra, Vaishya, Kshatriya und Brahmana genannt. Auf der Shudra-Stufe wird mit dem Meditationsprozess angefangen. Und meditierend steigt man allmählich zur Stufe des Brahmanen auf. Anschließend bekommt man auch den Zugang zum Erhabenen. Ich bin weder Brahmana noch Kshatriya, noch Vaishya oder Shudra. Ich weile jetzt im ewigen Glück, dem Erhabenen. Ich bin auch er. Nun steht er über allen Rasseneinteilungen. Sri Krishna sagt, die vier Rassen habe ich geschaffen. Hat er denn die Menschen nach ihrer elterlichen Herkunft aufgeteilt? Nein. Ihre natürlichen Anlagen in Betracht ziehend, wird ihnen das Werk zugewiesen. Welches Werk? Das weltliche? Sri Krishna sagt, nein. Das dir zugewiesene Werk. Welches Werk ist nur für uns bestimmt? Es ist das Werk als Opfer, Yajna, das beinhaltet, unter anderem, Yajna und der Yajna, Feueropferungsprozess, Opferung des Atems beim Ausatmen, Opferung des Einatmens beim Nichtatmen, die Enthaltsamkeit der Sinne von den Sinnesobjekten. Mit anderen Worten sind es der Yoga, die Meditation und das Beten. Mit dem wahren Gebet gelangen wir zu unserem Ziel, dem Erhabenen. Eben dieser Gebetsprozess hat vier Stufen. Es ist das Dharma jedes Einzelnen, seinen Fähigkeiten gemäß zu handeln. Durch die Nachahmung der hervorragenden Fortgeschrittenen wird er beängstigt. Absolut vernichtet wird er jedoch nicht, denn der Keim geht nie verloren, aber unterdrückt durch die Natur wird er beängstigt und gedemütigt. Natürlich kann ein Kind aus der Anfängerklasse im Bachelorkurs bzw. während der Vorlesung einer Universität nichts empfangen. Es wird sogar seine Anfangsbuchstaben beraubt. Arjun erkundigt sich. Warum fällt es einem so schwer, seinen Anlagen, Fähigkeiten gemäß zu handeln?
Ath kena prayuktoyam papam charati purushah anichchannapi varshneya baladiva niyojitah.
Arjun spricht, wodurch angeregt, als wäre man von einer hohen Gewalt gezehrt, begeht der Mensch unwillkürlich die Sünden? Warum gehorcht er dir nicht?
Kamaesha, Krodhaesha, Rajogunasamudbhavah, Mahashano Mahapapma.
Sri Bhagwan sagt, wie das alles verschlingende, unersättliche Feuer sind die beiden aus dem Rajogun entsprungenen und durch Neid und Liebe ergänzten Sünden, Lust und Wut. Erkenne sie als deine größten Feinde. Und wie beeinflussen sie uns?
Dhumena vriyate vanni yatha darsho malena cha yathol bena vrito garbha tatha tene dama vritam.
In derselben Weise wie das Feuer durch den Rauch, der Spiegel durch den Schmutz und die Plazenta vom Mutterleib, bleibt dies unser Wissen von den Begierden namens Lust und Wut verschleiert. Das Verbrennen von wässrigem Holz verbreitet überall Rauch. Es brennt zwar, aber wird nie zur Feuerflamme. Wie das Spiegelbild in einem vom Schmutz verhüllten Spiegel unerkennbar ist, wie der Embryo durch die Plazenta umschlossen ist. Genauso kann man wegen der Begierden und Schwächungen den Allerhöchsten nicht erblicken.
Avritam jnanamitena jnanino nityavairina kamarupena kaunteya dushpurena nalena cha.
O Kaunteya, wie das unersättliche, alles verschlingende Feuer ist es die. Trotz der Begierdengenüsse, unersättlicher, als Menschenfeind geltende Lust, die unser Wissen dämpft. Nur zwei Feinde hat Sri Krishna bis zu diesem Zeitpunkt genannt, nämlich die Lust und die Wut. In der 39. Strophe nennt er nur einen von den beiden, die Lust. In der Lust ist eigentlich die Wut eingeschlossen. Mit der Wunscherfüllung tritt die Wut zurück, aber die Lust bleibt bestehen. Wird ein Hindernis bei der Wunscherfüllung gesichtet, so flammt sie wieder auf. Die Lust enthält also auch die Wut. Wo befindet sich diese Lust? Wo ist sie ausfindig zu machen? Sri Krishna sagt:
Indriyani mano buddhi Asyadhishthanamuchyate etairvimohayatyesha jnanamavrityadehinam.
Die Sinnesorgane, der Geist und der Verstand sind ihr Sitz. Unsere Seele, unsere Vernunft und unseren Geist durch die Sinne verhüllend, verblendet uns die Lust.
Tasmat tvamindriyanyadau niyamya bharatarshava papmanam prajahiyenam jnana vijnana nashanam.
Also, O Arjun, bezähme zunächst deine Sinnesorgane, denn dein wahrer Feind weilt in dir, in deinem Körper. Außerhalb ist er nicht zu finden. Der Kampf findet in deinem Inneren statt. Die Sinnesobjekte zügelnd erschlage den, dein Wissen und die Weisheit zerstörenden, sündhaften Feind, die Lust. Sie lässt sich direkt angreifen. Also sollst du den Sitz der Begierden, den Sitz des Feindes, umstellen und sie unter deiner Herrschaft bringen.
Indriyani paranyahu indriyebhyah param manah manasastu para buddhihi yo buddhe paratastu sah.
O Arjun, erkenne die Sinnesobjekte als über dem Körper stehend, denn sie sind subtiler, deshalb auch mächtiger als der Körper. Jenseits der Sinne ist der Geist. Und was ist größer als der Geist? Das ist deine Seele. Du bist es. Also erwerbe dir die Fähigkeit zur Enthaltsamkeit deines Geistes und deines Verstands.
Evam buddhe param buddhva samstabhyatmanamatmana jahi shatrum mahabaho kamarupam durasadam.
So, deine jenseits des Verstandes stehende, subtilere und mächtigere Seele erkennend, schätze dich richtig ein. Bezähme deinen Geist mit Hilfe deiner Vernunft und, O Arjun, erschlage diesem deinen schwer besiegbaren Feind. Die Lust ist schwer zu besiegen. Durch unsere Sinne greift sie uns an. Also sollst du deine eigene Macht erkennend und einschätzend deinen Feind, die Lust, vernichten. Man braucht hier nicht noch einmal zu betonen, dass dieser Feind in uns verweilt und dass der Kampf auch innerlich geführt wird. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Viele Kommentatoren haben diesem Kapitel den Namen Yoga der Erkenntnis gegeben, aber das stimmt nicht mit allem überein. Im zweiten Kapitel nennt Yogeshwar Sri Krishna das Wort Karma. Er erklärt die Wichtigkeit vom Karma und erweckt in uns dabei die Neugierde, das Karma näher kennenzulernen. In diesem Kapitel definiert er das Karma, und zwar betont er, dass der Yajna-Prozess das wahre Karma ist. Das beweist, dass das Yajna uns eine bestimmte Richtlinie gibt. Alles andere, außer dem Yajna, verursacht nur die Bindungen. Laut Sri Krishna ist dies ein von den weltlichen Bindungen befreiendes Karma. Sri Krishna stellt auch den Ursprung und den dadurch zu erhaltenden Gewinn dar. Er legt hohen Wert auf das Opferwerk und wiederholt, dass der Yajna-Prozess das eigentliche Karma ist. Wer sich nicht demgemäß verhält, der ist ein Sünder und lebt umsonst. Unsere Vorfahren, Rishis, haben auch nur durch das Handeln die Befreiung vom Handeln erhalten. Nun weilen sie in ihrem Sein. Sie müssen sich nun nicht mehr für sich, sondern für die Nachfolge einsetzen, wie Sri Krishna es auch tut. Mit dieser Aussage stellt sich Sri Krishna uns als Yogi vor. Er fordert die handelnden Yogis zur Stetigkeit auf, denn ihr Ziel erreichen sie nur dadurch. Mangels Handelns werden sie vernichtet. Darum muss man sich konzentrierend kämpfen. Wie kann man blindlings und wozu soll man kämpfen, wenn man sich von allem zurückgezogen hat? Die Schwächungen wie Lust und Wut, Neid und Liebe behindern unseren Aufstieg. Unser Kampf währt bis zu ihrer Niederlage. Unser Kampf besteht darin, dass wir die auf dem Kurufeld aufgestellten dämonischen Eigenschaften niederschlagen müssen und uns dann in die Meditation versenken können. In der Tat besteht dieser Kampf in der Meditation selbst. Das ist die Zusammenfassung dieses Kapitels. Beschrieben wird weder das Karma noch der Yajna. Sobald wir den Yajna verstehen, wird uns durch die Kenntnis der Karma enthüllt. Dieses Kapitel macht uns nur mit dem Ausbildungsaspekt eines meditationversunkenen Yogis vertraut. Diese Anweisungen sind für die Meister, die weder beim Tun noch beim Unterlassen zu gewinnen oder verlieren drohen. Aber für die Schüler steht hier noch nichts von besonderer Wichtigkeit. Was ist das Karma-Yoga? Wie wird es gestaltet? Seiner Ansicht nach ist der Yajna-Prozess das Karma. Selbst das Karma ist noch immer unklar, obschon die eigentliche Beschreibung des Kampfes oder des Krieges in der Gita an dieser Stelle zu finden ist. Ein klarer Überblick über die Gita verdeutlicht uns, dass uns Sri Krishna im zweiten Kapitel wegen der Vergänglichkeit des Körpers zum Kampf anregt. Stell dich zum Kampf bereit. In Zusammenhang mit dem Yoga der Erkenntnis bezeichnet er für einen Kshatriya den Krieg als das einzige ihm passende und zu seinem Wohl führende Mittel. Nun, welche Kenntnisse sind damit gemeint? Dass er den Sieg und die Niederlage gleichbewertend kämpfen soll. Im vierten Kapitel sagt er, dass man mit Hilfe seines Schwertes namens Meditation seinen Feind namens Zweifel erschlagen soll. Vom fünften bis zum zehnten Kapitel fehlt das Wort Krieg überhaupt. Im elften Kapitel sagt er, die Feinde sind von mir schon längst getötet worden. Werde nun ein Mittel zum Zweck und genieße deinen Ruhm. auch ohne dein Tun sind sie schon tot. Er, der Anreger, wird dich zum Handeln zwingen. Töte also die schon Gestorbenen. Im 15. Kapitel vergleicht er die Welt mit einem tief verwurzelten Pappelfeigenbaum. Mittels Bindungslosigkeit wird Arjun zum Fällen dieses Baums, das heißt zum Erkennen des Erhabenen, aufgefordert. In den darauffolgenden Kapiteln wird der Krieg nicht mehr erwähnt, dahingegen werden im 16. Kapitel die in die Hölle verdammten Dämonen beschrieben. Nur im 3. Kapitel gibt es von Strophe 30 bis 43 eine ausführliche Beschreibung des Krieges, der Kriegesgröße und seiner Notwendigkeit, über die Strafe der Kriegsverweigerer und die verfallenen Feinde. Unsere eigene Kraft erkennen, sollen wir unsere Feinde erschlagen. In diesem Kapitel stehen wir unseren wahren Feinden gegenüber und haben auch erfahren, dass wir sie zu erschlagen haben. Hiermit endet dies das Kapitel der Anregung zum Erschlagen der Feinde, das als Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und Arjun geführt, 3. Kapitel der Upanishad Srimad Bhagavad Gita, der Wissenschaft des Höchsten, der Schrift über den Yoga. Hiermit endet auch das 3. Kapitel namens das Kapitel der Anregung zum Erschlagen der Feinde, der Yathartha Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Adgadanand, dem Schüler Sriman Paramhans Paramanands. Hari Om Tat Sat.